Moin Leute und herzlich willkommen zur fünften Folge Dreipunktaufnahme. Heute haben wir Theo Leb zu Gast, Teilhaber und Geschäftsführer von Horsch Leb. Für viele im Pflanzenschutzbereich auf jeden Fall ein Begriff. Mit dem spreche ich über die Geschichte von Leb, der Zusammenarbeit mit Horsch und der aktuellen Technik. Und vorher spreche ich mit Jonathan noch über das, was in der Woche und am Wochenende vorher so passiert ist. Unter anderem Grüne Woche und ein wildes Wettziehen. Also viel Spaß dabei. Sehr schön, dass wir starten können, Joni. Jetzt bist du vorne dran. Jetzt bist du ganz vorne mit dabei.
Klar, du weißt ja, ich bin immer vorne mit dabei.
Der Fan fährt.
Das ist eigentlich August seine Aufgabe.
Eigentlich schon, ne? Da dürfen wir gar nicht so viel drauf rumreiten. Das muss er für sich machen.
Immerhin hast du den passenden Hoodie an für diesen Spruch. Sehr lobenswert.
Finde ich auch. Ist auch gemütlich, muss man sagen.
Ja, steht passt ganz gut.
Ich bin nur immer vorsichtig in der offenen Öffentlichkeit. Ich war heute beim Optiker und da habe ich gemerkt, dass ich den Pulli da auch anhatte und dachte mir so, schwierig. Wissen die wohl, was dahinter steht? Keine Ahnung, ey.
Ach, eine neue Brille ist teuer, habe ich heute zu Alter, sehen bekommen. Auf. Junge. Und vor allem aber deine Notlösung mit dem Stift. Also ich habe diese vor 2 Tagen oder gestern einen schicken Snap bekommen von Klaas. Da hat er seine in der Mitte auseinandergebrochene Brille notdürftig zusammengebastelt und hat dann praktisch oben so einen Buntstift quer drüber geklebt, der dann wie ein Träger eigentlich dieses alles zusammenhält, dass er die Brille weiterhin aufsetzen kann. Ey, war unfassbar schick. Hättest du auch weiterhin tragen können. Hättest du das Geld sparen können.
Und ich hätte immer einen Stift dabei gehabt. Das wäre alles eigentlich nicht ganz so verkehrt
gewesen.
Ja, nur
siehst du dann ja, wenn du, um zu schreiben, die Brille runternehmen musst, ja nicht mehr, was du schreibst.
So blind bin ich jetzt auch nicht.
Also.
Aber ich hätte mir, 700 Euro gespart, Das ist schon scheiße teuer. Auch dieses Gestell, ich weiß gar nicht. Da ist auch garantiert eine übelste Marge drauf, was sie da einnehmen, die Optiker und die Firmen, die dahinter stehen, Tom Ford und Zeiss und so, das ist brutal. Überleg mal. Aber da ist ja auch nichts mit verhandeln. Entweder du nimmst es oder du lässt es.
Ja, ist so.
Und deswegen hat Joni mir dann auch geschrieben, boah, blind sein ist echt teuer.
Da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich Adleraugen habe.
Zum Glück bin ich nicht so blind.
Ja, Klaas, wir haben heute ja einen Gast, beziehungsweise der Part mit dem Gast kommt erst später, hast du ja aufgenommen. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
Ja, ich mit Sophia von Horsch war es ein bisschen im Gespräch für das Horsch-Seminar, wo ich dann Dienstag war. Und dann habe ich einfach gedacht, boah, eigentlich mal mit einem von den Geschäftsführern, die da vor Ort sind. Einmal Philipp Horsch war vor Ort und Theo Leb war vor Ort. Und Theo Leb hat gesagt, jo, mach ich. Dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, komm, alles klar. Nehmen wir eine kurze Folge auf, halbe Stunde mit Theo Leb, bisschen gequatscht. Und das hört ihr hier im Anschluss. Also wir besprechen einmal kurz, was so ging. Und dann geht's ab in das Interview, wenn man es so nennen kann, mit Theo Leb. Mit Geschichte von Leb, Fusion, Zusammenarbeit mit Horsch. Genau, alles, was dazu gehört.
Sehr spannend.
Genau, aber eigentlich angefangen ist dieser ganze Trip ja noch viel früher. Also anfangen würde ich eigentlich gerne Samstag? Ja.
Erzähl, im Gegensatz zu deinen letzten Tagen war es bei mir die vergangenen Tage sehr ruhig. Deswegen, hier, lass mal raus. Wie war dein Geburtstag?
Ja, war, also es war ja ganz, also relativ familiär, kleine Runde, relativ gemütlich, aber ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben beim Aufbauen in der Halle mit Licht und so. Ich denke, ich hoffe, das war ganz okay. Wenn nicht, an die Anwesenden, schreibt mir, was man nächstes Mal besser machen kann. Der harte Kern hat auch relativ lange durchgezogen, muss ich sagen. War schon wild und wir haben ja auch einen kleinen Zwischenfall gehabt. Und vielleicht hast du ihn gesehen.
Du meinst eure Wettzieherei? Was war es? 39 oder 926?
39.
39 gegen 728.
Und wer hat gewonnen in deinen Augen?
Ich hätte jetzt gesagt, du hast den 39 mit dem 728 weggezogen.
War knapp oder war nicht so knapp? Was würdest du sagen?
Ja, ich habe, also die Story, die ja gefühlt jeder drin hatte, da hast du den ja ganz schön mitgenommen. Der ist ja ziemlich rückwärts.
Also,
Wie ging es danach aus?
ich hätte es gar nicht gedacht, aber ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal behaupten, ich bin mit dem Ding Gassi gegangen, mit Lindemann.
Ja, schon. Also
Nein,
chancenlos
also,
eigentlich.
deswegen habe ich ja, also genau, wir haben einfach, irgendwann haben wir dann gedacht, jo, wir machen jetzt mal Wettziehen. Und hinten auf dem Acker da, ja, wie entsteht sowas, ne? Typisch, ein paar Landwirte und so ein paar Technikbegeisterte auf einen Haufen und Henrik Lindemann dabei und Seile und Schäkel in der Nähe und dann, ja, dann kommt eins zum anderen.
Es musste ja so kommen. Es war ja eigentlich gar nicht anders möglich.
Ja, die wichtigen Menschen haben für die Sicherheit gesorgt und dann ging's los. Ja, keine Ahnung. Und ich habe dann, dann haben wir das halt gemacht und auch ein paar Mal und jedes Mal war das Ergebnis das gleiche, auch wenn Lindemann beim Umsetzen in eine andere Position, also während wir in seine Richtung fahren und das Seil dann stramm war, dann auf einmal losgesagt hat und er trotzdem gebremst wurde, ja, dann war es irgendwie relativ klar. Aber es war auch wieder. Es war ja auch nicht so ganz fair. Ich habe einen ordentlichen neuen Reifensatz. Er hat so die Trellebox, bei denen er aber die Luft echt heftig runtergelassen hat. Auf
Okay.
0,3. Das war echt ein bisschen
Was?
heavy, aber ja.
Alter.
Ich würde mal, also, man sieht es denen noch ein bisschen an, aber gut, es ist alles gut gegangen. Ja, keine Ahnung. Aber sonst. Deswegen, ich hatte echt schlechtes Gewissen, als wir das gemacht haben und dann. Im Internet kursierten dann die Videos und Nils hat da ein ziemlich geiles Reel zugeschnitten, was mein Bruder so ein bisschen anmoderiert hat.
Ja.
Und da habe ich richtig schlechtes Gewissen gehabt. Ich so, Junge, jetzt sieht man wieder nur, dass wir nur Blödsinn machen. Und dann bin ich mit Ben war dann auch da, die anderen sind dann nach Hause gefahren. Die haben mir den anderen den Tag vorher noch ein bisschen geholfen mit Licht aufstellen und so, weil die früher da waren. Und Ben hat mir dann auch noch geholfen beim Abbau ein bisschen. Und dann habe ich mit Ben zusammen mal dieses Erklärvideo gedreht, weil ich einfach ein schlechtes Gewissen habe. Scheiße, ich muss noch irgendwas Fachliches dazu bringen. Und es war, denke ich, genau die richtige Entscheidung, weil die liefen ganz gut, die Videos. Ja.
Ja, du legst auch
Also dann ein
ganz schön
bisschen so.
Abonnenten zu in letzter Zeit. Also ist schon,
Ja,
dein Instagram
auch
funktioniert
deswegen, glaube
gut.
ich.
Ja. Doch,
Und dann ein
bist du.
bisschen Zugpunkt erklärt und Ballastierung und so. Das war ähnlich, aber. Wir haben sogar, oder die Jungs haben sogar, wir sind erst auf gleiche Anhängerhöhe gefahren. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, das ist ja viel zu eindeutig. Dann haben sie beim 728 das Anhängen mal ganz nach unten gemacht, so weit wie es ging über der Kugel. Und beim 39 ganz hoch, damit möglichst viel Kraft auf den 39 übertragen wird. Und Gewicht, sag ich mal. Hat trotzdem nicht funktioniert. Ja, nee. Aber ich will Lindemann in Schutz nehmen, dass, war nicht ganz fair, aber was willst du machen? Er war sich schon relativ sicher. Und ich muss auch noch mal eine kleine Korrektur zu dem einen Video machen. Ich habe nämlich gesagt, dass die Hinterachse entlastet wird, wenn man unter der Hinterachse zieht. Es stimmt nicht ganz, weil das Drehmoment vom Rad immer noch dazugerechnet werden muss, aber das ist jetzt auch zu technisch für einen Podcast, also das erkläre ich dann noch mal. Ja, genau. Und dann Sonntag aufgeräumt. Ja, dann habe ich mir selber gesagt, jo, wenn ich das Sonntag alles auf die Reihe bekomme und alles weggeräumt habe, ja, oder so, dass Tobi dann so in der Werkstatt wieder anfangen kann und nur halt ein paar Sachen verteilen muss, habe ich gesagt, jo, fahre ich doch einfach mal nach Berlin. Habe mich dann Montagmorgens um 7 in den Zug bei uns gesetzt und bin einfach mal hingefahren, einfach auf blauen Dunst.
Ja.
Mit ein paar Leuten vorher schon gesprochen. Ja, ob wer da ist, aber jetzt eigentlich nicht. Jetzt nicht groß was abgeklärt und dann waren wir halt da. Und das hat sich absolut gelohnt, muss ich echt sagen.
Okay. Ja, grüne Woche war schon einiges los, habe ich gesehen. Waren viele Leute da.
Politisch brutal und sonst auch alle wieder da. Patrice getroffen, bei den Grasscouts viele getroffen. Ja, Christian Lindner. Genau wie letztes Jahr so ein Follow-up-Video gedreht, das muss ich noch posten, den getroffen. Aber jetzt nur, also ich will ja keine Wahlwerbung für den machen, sondern einfach nur so redaktionell, sag ich mal. Haben wir noch getroffen. Philipp Kreinbringer habe ich getroffen.
Ach was?
Fuxi. Oh, ja. Dann haben wir noch ein Video gedreht zu den erneuerbaren Energien in den Treckern. Heike Zeller war da am Hoffluencer Stand in der Bayernhalle, das war auch urig, war auch geil.
Ja. In der Bayernhalle. Gibt's eigentlich die legendäre Baywa-Party noch?
Naja, nee, die gibt's nicht mehr. Okay. Aus vielleicht bekannten Gründen.
Ja.
Aber
ja.
Ich glaube, es ist jetzt die Raiffeisen-Party oder Agrabis-Party. Gefährliches Halbwissen, weiß ich nicht. Ich glaube, okay. Das ist das jetzt. Ja, aber die Bayernhalle gibt's noch. Warst du schon mal auf der Grünen Woche?
Nein, eben noch nicht.
Ja, die Grüne Woche ist ja eigentlich eher so eine, also so eine Landwirtschafts- und Ernährungsmesse, hätte ich jetzt fast gesagt, auch eine Erlebnismesse. Es gibt halt so diese, es gibt eine Blumenhalle, landwirtschaftliche Halle, Erlebnisbauernhof quasi. Und dann gibt's noch ganz viele Hallen, einmal eine World Tour und einmal eine Tour durch die, durch Deutschlands Bundesländer. Und dann sind halt ganz viele Essensstände, also die Leute verdienen da auch was, weil die halt Sachen relativ teuer in meinen Augen verkaufen, essen. Und ja, dann kann man so die Kultur so richtig erleben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Okay.
Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel so ein richtiger Berliner Städter bist, der eigentlich vielleicht nicht unbedingt rauskommt. Also jetzt keine Vorurteile zu schüren, aber ich glaube, das ist ganz geil, mal ein bisschen Weitblick zu bekommen.
Mal was anderes in der Stadt.
Ja, und natürlich extrem große politische Bühne für die Politik, auch mit der Landwirtschaft zusammen. Gab es einige Podiumsdiskussionen. Ja. Und am Abend, Montag, gab es den Landjugendball. Das war auch wild. Da ist eigentlich absoluter Dresscode. Das war auch wieder so eine Story. Ich bin da halt hingefahren und ich habe eigentlich keine Erwartungen gehabt, auch nichts gebucht, kein Hotel, gar nichts. Und dann dachte ich ja, wenn halt nichts ist, fährst halt wieder nach Hause, dann ist es so. Aber dann noch über Kontakt eine Karte bekommen. Dann sogar noch Christian Braune, glaube ich, war das, hat über einen Kumpel mir dann noch für den Dresscode ein Hemd und ein Jackett organisiert, damit ich auch eigentlich ordentlich da auftreten kann und so weiter.
Ich hab's gesehen.
Das war echt wild. Also muss man echt sagen, das hat Bock gemacht. Und wir waren dann auch gut dabei. Ja.
Ja, wild.
Und dann nächsten Morgen ab zu Horsch. Nach Sehende. Ein bisschen verklüngeln auch gewesen. Zugausfall gehabt, deswegen ein bisschen zu spät gekommen. Aber was willst du machen? Ja.
Dann ist ja sowieso dein Ding. Also wenn man jetzt hier auch sich mal so ein bisschen umhört, dann kennst du dich ja damit aus. Ist ja jetzt auch, ist dir das überhaupt noch unangenehm oder ist es einfach schon normal?
Nee, es gehört eigentlich zu mir. Ne? Ja. Also Zitat, auf Klaas muss man einfach warten. Weißt du?
Ja.
Ja.
Ja,
nee, also ich versuche es zu vermeiden, aber manchmal geht's nicht. Naja.
So ist es im Leben. Ist jetzt nicht so schlimm. Nee. Du bist ja noch jung, du hast ja noch Grund zu oder Bedarf zur Besserung und kannst ja noch einiges vornehmen für dein Leben in Zukunft.
Natürlich. Das steht ganz oben auf der Vorsatzliste für 25. Glaub mal.
Okay.
Was steht da bei dir so drauf?
Meisterschule abschließen, das steht ganz oben auf meiner Liste.
Wie sieht's aus mit der Meisterarbeit?
Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir direkt zu deinem Gespräch mit Theo Leb.
Ja.
Schön. Oder? Was hältst du davon?
Ja, ich kann heute auch noch, ich kann noch ein bisschen weiter Monolog führen, ist kein Problem. Alles gut. Kein Stress.
Nee, ich hab viele, viele Projekte, sag ich jetzt mal, für. Ja, ich werde ja schon immer dafür geschumpfen, dass ich immer sage, oh, wenn der Meister mal fertig ist. Aber es ist halt einfach so eine Sache in meinem Kopf, die ich noch abhaken muss, um einfach den Bereich wieder freizukriegen. Und dann habe ich echt Bock. Ich muss sagen, was ich schon auch festgestellt habe auf Instagram oder halt allgemein auch so in der Familie und im Umfeld und so über Weihnachten und Neujahr haben viele mal ein bisschen langsamer getan und dann im neuen Jahr dann wieder so in Schwung zu kommen, ist dann doch auch ein bisschen träge und zäh, wenn man so die erste Januarwoche noch daheim ist. Aber ich habe so das Gefühl, so langsam sind alle wieder in Schwung, alle haben Bock, was zu machen. Und an manchen Tagen fühlt sich's ja auch echt schon wieder an wie Frühling. Und ach, ich freue mich da drauf. 11. März habe ich nochmal Prüfungen, das wird dann auch mein letzter Schultag. Und dann wird's Frühling und dann, ja, kannst du noch bergauf gehen, sag ich mal so. Ich freue mich da richtig drauf. Da kommt alles zusammen und ich hab wirklich richtig Bock, aber ich muss eben diese eine Sache noch hinter mich bringen.
Kriegen wir schon hin, damit du deinen Kopf frei kriegst
Denke auch.
für alles, was kommt. Ja. Das, wie zum Beispiel für wichtige Seminare. Und bist du eigentlich so ein Seminar-Fan oder bist du gerne auf so Infoveranstaltungen oder bist du eher so der, oh nee, ist mir ein bisschen langweilig, ich mache lieber Action-Sachen und das, wo ich Bock zu habe.
Nee, ganz, ganz kritisches Problem bei mir. Ich weiß nicht, hängt das mit dem Blutzucker zusammen oder weil ich, wenn ich morgens süß esse, ist sowieso immer ganz schlimm. Ich schlafe halt immer sofort ein. Also warmer Raum, ich sitze und bin mit dem Kopf nicht gefördert, sondern muss einfach nur da sitzen und zuhören. Ey, es dauert keine 5 Minuten, dann bin ich weg. Und das macht das alles ein bisschen schwierig. Also, und ich finde, das ist fast so respektlos, wie ständig zu spät zu kommen. Aber ich mache das ja auch gar nicht mit Absicht. Also ich kann auch
Junge.
echt nichts dafür. Und es geht auch nicht darum, dass ich sage, okay, das sind irgendwelche Veranstaltungen, die interessieren mich nicht, ich schlafe lieber, sondern da kommt so eine Müdigkeit in mir rauf, das kann man gar nicht beschreiben. Und also Vollgaskatastrophe einfach. Und ich kann nichts dagegen tun.
Auch
Und
wenn du
deswegen,
ausgeschlafen bist.
ja, das tut nichts zur Sache. Also für mich ganz, also ich habe jetzt heute mal keinen Zucker gegessen, ja, gar nichts. Und da merke ich schon, man ist viel fitter, man kriegt nicht so diese Hoch- und Tiefs, die man ja hat, aber fällt dir das nicht auf oder achtest du da nicht drauf, wenn du jetzt morgens, sagen wir mal, du holst dir ein süßes Stückle beim Bäcker, dann merkst du so richtig, Alter, jetzt geht mein Blutzucker so richtig hoch und danach merkst du so ganz intensiv diesen extremen Abfall. Und wenn dieser Blutzucker einfach wieder auf den Boden sinkt, dann ist danach einfach vorbei. Dann bist du so müde, dass gar nichts mehr geht. Und wenn du halt keinen
Also ich habe
Zucker zu
das.
dir nimmst, dann hast du halt nicht so diese extremen Schwankungen, sag ich jetzt mal. Oder bei
Ich habe
Obst
das echt
auch.
selten mit dem Zucker verbunden, ehrlich gesagt. Ich habe das nur, wenn ich jetzt morgens, also bei Schlafmangel ist klar, deswegen war es in Sehnde dann auch. Ich bin nicht eingeschlafen oder so, aber als dann die Grundlagen von der NU Agrar kommen zur Düngung und als es wirklich um relativ. Ja, Zahlen und so geht, was ja super interessant ist unternehmerisch, aber dann, boah, da hat man es auch ein bisschen gemerkt. Aber mir geht es dann eher so, wenn ich morgens einen Kaffee trinke oder generell vorher einen starken Kaffee trinke und der Koffeinspiegel im Blut sinkt dann wieder. Dann passiert mir sowas auch.
Okay, aber also bist du dir sicher, dass es mit dem Koffein zu tun hat? Oder ob das
Ja
nicht
gut,
auch so ein
im
Blutzuckerding
Kaffee
ist
ist ja
einfach?
kein Zucker eigentlich, also vielleicht ein
Ja
bisschen
schon, aber du
Milchzucker, aber.
frühstückst ja trotzdem. Also ich meine,
Ich habe nicht
wenn.
gefrühstückt, also kaum.
Okay.
Und wenn, dann halt
Also
ein Brötchen oder so,
ich
ne?
finde,
Also nichts Süßes.
man merkt schon ziemlich extrem, wenn ich jetzt morgens Vollkornbrot frühstücke und ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Obst. Dann hast du ja einfach einen Zucker, der langsamer deinen Blutzuckerspiegel erhöht und den auch langsamer wieder abbaut. Also hast du gar nicht diese Schwankungen und auch nicht diese Müdigkeit. Also das ist,
Also
ich finde,
Kohlenhydrate, nicht so einen puren, schnell verfügbaren Zucker quasi.
ja genau, weil wenn du jetzt einen Toast oder so zum Morgen isst, so ein, aus Weizenmehl, ja, der Weizen, der geht ja rasant nach oben oder dieser Zucker wird der sofort umgewandelt. Und das merkst du halt voll. Und danach ist halt wieder weg. Und ich meine, es funktioniert doch auch über das Insulin, oder? Es kommt Zucker in den Körper, der Körper produziert Insulin. Dann ist der Zucker verbraucht, aber du hast einen Überschuss an Insulin. Und weil der ja für diesen vielen Zucker auch schnell viel Insulin erzeugt. Und dann hast du ja einen Insulinüberschuss. Und mit dem kommst du ja dann, oder mit dem kommt der Körper dann wieder nicht zurecht. Und wenn jetzt eben der Blutzuckerspiegel durch langkettigen Zucker oder sag ich mal durch Vollkorn, eben langsamer nach oben geht, dann produziert der Körper auch langsamer Insulin und dadurch hast du nicht diese Extremen. Also eigentlich völlig logisch.
Klingt
Kann ja auch
logisch,
gar nicht
aber ich
anders
kann da
sein.
nichts zu sagen, weil ich da auch nicht so tief drin stecke.
Ja,
Also.
ich beobachte es halt bei mir selber immer und ich check halt inzwischen voll, was es für Auswirkungen hat.
Krass.
Ja.
Nee, habe ich mir noch keine Gedanken zu machen, aber ich versuche es mal zu beobachten. Vielleicht hat das ja einen Einfluss. Wer weiß.
Ja, wer
Was auf
weiß.
jeden Fall einen Einfluss auf mich hatte, war dieses Event, weil das war ganz cool.
Möchtest du
Nee.
nochmal darauf zurückkommen und was sagen oder möchten wir jetzt das Wort an dich und Theo Leb übergeben?
Ich leite das nochmal kurz ein, was da überhaupt passiert ist, und
Ja.
dann machen wir das so. Also genau, nachdem Tippi mich dann morgens vom Bahnhof abgeholt hat und da wir dann dahin gefahren sind, also war er halt nicht weit von der, Mein Vater war dann schon da, der ist quasi von zu Hause gekommen und ging es um ja, Stollbur, SPR, Rüben, Kartoffel legen oder ja, das, was da so wichtig ist, war echt interessant. Vor allem für Leute, die da vielleicht mal anfangen wollen oder ja, auch die da aktiv drin sind, auf was für Schäden, Verdichtungen verursachen. Also die Quintessenz, die Kartoffel ist einfach eine Mimose und man muss sich ganz schön um die kümmern. Okay. In allen Lebenslagen. Ja, und dann halt nochmal was zur Technik. Theo Leb hat halt über Pflanzenschutztechnik und über ein paar politische Sachen gesprochen, was da so kommt mit Ökozielen und Pflanzenschutzmittelverboten und so, und auch was weltweit abgeht. Bisschen was zum Xeric, zu diesem, ja, zu dem Pneumatikstreuer, wie der so lief, also war auch schon krass, dass du da gefühlt jeden Dünger reinschmeißen kannst. Ansonsten, ja, dann gab es nochmal von der NU Agrar ein bisschen was Fachliches zur Düngung und zur Proteingehalten. Und dann nochmal abschließend von Philipp Horsch was zur Technik, zur Solos, dass es alles ja auch nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ja, und dann, zwischendurch hab ich dann halt Theo Leb dann interviewt und da können wir gerne gleich einsteigen.
Ja gut, also dann wünsche ich euch Zuschauern viel Spaß am heutigen Abend oder in der heutigen Folge. Mich hört man aber jetzt nicht mehr. Viel Spaß euch beiden.
Dann darf ich hier einmal begrüßen den Herrn Theo Leb. Wir sitzen hier gerade in Sehnde bei Hannover bei dem Horsch-Seminar. Und genau, stellen Sie sich doch gerne einfach einmal kurz vor.
Ja, also mein Name ist Theo Leb, wie schon gesagt. Bin Mitinhaber und Geschäftsführer der Horsch Leb Application Systems mit Sitz in Landau an der Isar im schönen Niederbayern. Und wir sind schwerpunktmäßig im Bereich Pflanzenschutz und jetzt seit nun auch im Düngetechnikbereich unterwegs. Mhm.
Ja, ich würde gerne mal so anfangen. Ich habe damals bei der Veranstaltung dann direkt in Landau, als wir auch das Werk besichtigt haben, haben wir auch schon ein bisschen was zur Geschichte gesehen und heute ja auch über den ersten Gestängestreuer, der da zu sehen war. Aber wie fing das und wann fing das eigentlich an?
Okay, na gut, die Geschichte geht eigentlich los mit meinem Großvater. Der hat, wann war das, 1928 eine Dorfschmiede gegründet, also ein Ein-Mann-Betrieb. Und in einem kleinen Dorf in Niederbayern mit, was hat das damals gehabt, vielleicht 500 Einwohner, wenn überhaupt. Und diese Schmieden haben typischerweise alles gemacht, was im Dorf mit Stahl und Eisen angefallen ist. Also von Hufbeschlag für Pferde bis irgendwelchen Installationen im Stallungsbereich, Spengelarbeiten am Dach. Und dann hat mein Vater die Firma übernommen Ende der 50er Jahre. Und typischerweise haben sich diese Schmieden alle zu Landmaschinen Händlern entwickelt, in einem sehr kleinen Umfeld, weil die Pferde verschwanden aus den Betrieben und die Traktoren kamen rein. Und mein Vater hat dann am Ortsende eine Landmaschinenwerkstätte gebaut, neu gebaut, das war 1961. Und als ganz üblicher Landmaschinenhändler gearbeitet, mit einem Einzugsradius vielleicht von 5 Kilometer, also überschaubar groß. Mhm. Wobei das ein Landtechnikbereich immer nur ein Bereich war, das war dann immer noch Schlosserei mit dabei, Spenglerbetrieb, ich sage jetzt mal ein kleiner Teil auch Maschinenbau, wobei der Maschinenbau eher so Sonderanfertigung für Landwirte im Dorf waren. Ich habe dann dort auch Landmaschinenmechaniker gelernt, 2,5 Jahre lang, also kenne auch die praktische Seite und dann im Nachgang noch Zivildienst Maschinenbau studiert. Und dann kam jetzt die Familie Horsch ins Spiel. Es gibt einen Landwirtschaftsbetrieb Horsch in der Nähe von meinem Geburtsort, der Kunde meines Vaters war. Und das ist eine Verwandtschaft von Michael Horsch und von Philipp Horsch in Schwandorf. Und als der Michael Maschinenbau angefangen hat, hat der natürlich über die Verwandtschaft erst einmal die Maschinen verkauft und wir durften die dann wieder reparieren. da war ich nicht einmal in der Firma und von daher geht die Beziehung eigentlich zurück auf meine Eltern. Die kannten dann irgendwann die Eltern von Michael und dann, genau, und wir sind dann mehr oder weniger zusammen aufgewachsen. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, hat der Michael angerufen: Ja, da bist du jetzt fertig aus der Werkstatt, ob wir nicht zusammenarbeiten können. Dann sage ich, wie stellst du das vor? Und dann war die Antwort, naja, manchmal gibt es Ideen, die sind in Schwandorf schwer umsetzbar oder wir haben keine Kapazität im Entwicklungsbereich, der war damals noch sehr klein. Und er sucht letztendlich jemanden, der konstruieren kann und dann auch einen Prototypen bauen kann, testen kann und die Serie sollte dann immer in Schwandorf gebaut werden, also ein reiner Entwicklungsdienstleister.
In welchem Jahr war das dann?
Das war 94.
94. 94. Mhm.
Und dieser Düngerstreuer, den wir heute gesehen haben, dieser gelbe, das war das erste Projekt, das wir dann miteinander gemacht haben.
Ah, okay.
Dann kamen viele andere und dann im Jahr 99 war das, 1999, haben wir dann einen Auftrag bekommen, ein Selbstfahrchassis zu entwickeln für 8000 Liter. Da gab es vorher auch schon einen Selbstfahrer, aber nur bis vier. Da waren wir dann 2001 fertig. Dann gab es eine kurze Phase, wo wir das alleine weitergemacht haben, weil Horsch sich auf den Bereich Bodenbearbeitung und Sähtechnik fokussiert hat. Wir haben dann 2003 den ersten 8000 Liter gebaut, unter eigener Verantwortung. Und die Absprache war damals so, weil ich wurde ja für meine Entwicklungsdienstleistung logischerweise bezahlt. Sollte das mal größere Umfänge annehmen, dann lass uns überreden, wie man das zusammenbringen kann. Und das war dann 2011 soweit. Wir haben dann 2011 einen Selbstfahrer im Programm gehabt und zwei verschiedene gezogene Spritzen von den Größen her im Programm gehabt. Immer speziell oder mit Fokus auf eher Ostdeutschland, auf die größeren Betriebe. Und haben dann gemerkt, na, die Nachfrage ist da, aber wir haben keinen Service, wir haben keinen Vertrieb europaweit. Und haben dann eben 2011 gesagt, jetzt ist es soweit und haben dann die Horsch Leb gegründet. Das ist eine Gesellschaft im Horsch-Konzern, eben mit Sitz in Landau. Das ist so die Geschichte im Überflug. Und ich meine, das Schöne ist, wir haben jetzt, wie gesagt, 2011 waren wir 55 Mitarbeiter, nicht 50, 45 Mitarbeiter. Jetzt haben wir 650 innerhalb jetzt von 14 Jahren. Und ich behaupte immer, dass wir mittlerweile der größte Spritzenhersteller Europas geworden sind. Wenn man das ganze Portfolio betrachtet, wie auch den Umsatz betrachtet, das ist sehr erfreulich natürlich.
Und das kann man auch vor Ort sehen, würde ich sagen, wie das Gelände da gewachsen ist und in welcher Zeit und jetzt der Platz schon wieder eigentlich zu wenig
Ja,
ist
wir haben
gefühlt.
Platz noch. Wir können noch erweitern.
Okay,
Das
dann
ist
geht's ja
das
noch. Okay.
Problem.
Ja, die Innovation oder damals, als die Spritzen eigentlich noch Leb hießen, da war es ja eigentlich schon auch mit der Gestängeführung, dass sich das herauskristallisiert hat, dass dann auch das Alleinstellungsmerkmal war, oder?
Ja,
Wie?
wobei das auch gewisse Entwicklungszyklen natürlich durchgemacht hat. Also wir haben bis oder anfangs, als wir da dann allein unterwegs waren, 2003, 2005 rum, haben wir nur den Selbstfahrer gehabt und der Fokus war damals rein auf Leistung, also auf Flächenleistung. Großes Volumen, 8000 Liter, Gestängebreiten bis 36 Meter. Wir haben ja anfangs mit Inuma zusammengearbeitet und Inuma war eigentlich bekannt für eben diese großen, breiten Gestängen. Und der Fokus war wirklich Leistung. Und irgendwann, das war dann 2008 rum, habe ich dann überlegt, naja, vielleicht ist das aber in Zukunft zu wenig, weil einen größeren Takt zu entwickeln ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Und haben dann überlegt, wie können wir die Applikation an sich verbessern und die Mitteleffizienz steigern. Und haben dann eine Zusammenarbeit mit zwei Universitäten in Süddeutschland verschiedene Projekte gehabt, wo wir untersucht haben, welchen Einfluss oder wie viel von dem, was wir hinten rausspitzen, kommt denn eigentlich an. Das war so die Aufgabenstellung, man kann es einfach gesagt.
Welche Universitäten waren das?
Mein Stefan und Regensburg.
Ah, okay. Weihenstephan,
Ah,
also
Entschuldigung,
Triesdorf?
Triesdorf und Regensburg.
Okay, also ich bin Triesdorfer Student,
Triesdorf,
also.
ja. Und weil gesagt, ich bin ja eher der Techniker, wenn ich da das sehe, was da hinten rauskommt, also an der Düse, direkt an der Düse, dann geht immer ein Teil weg. Und es konnte mir keiner sagen, wie viel das ist. Reden wir da jetzt von 2% oder von 10%, 20%, das wusste keiner. Und das war eben die Aufgabenstellung, das herauszufinden. Und die zweite Fragestellung war, das, was da weggeht, was passiert mit dem? Kommt es nur woanders an oder kommt es gar nicht mehr an? Und die dritte Aufgabenstellung war, was gibt es für Möglichkeiten, um das Belagsbild an sich zu verbessern, beziehungsweise hat das Belagsbild einen Einfluss auf die Mittelwirkung? Und die erste Frage zu beantworten, haben wir dann es war Diplomarbeit mit Regensburg, einen Windkanal entwickelt, mit dem wir auch eine Düse verfahren haben können, also wo wir Geschwindigkeiten simulieren haben können. Und einen Vorversuch gemacht, das war im Rahmen der Diplomarbeit von Messungen und dann der zweite Part mit Christoph war dann, die Messreihen durchzuführen mit verschiedensten Düsen, bei verschiedensten Drücken, verschiedensten Windgeschwindigkeiten. Und da kam dann interessanter halberweise raus, dass die Tropfengröße, wenn man irgendwann einmal noch feiner geht, keinen großen Unterschied mehr macht. Wenn man die ganz grobtropfigen, die ganz damals waren die langen ID-Düsen von Lechler gerade so ein bisschen am Kommen, weil die 90% erfüllt haben, da kommt wirklich viel an, bloß habe ich relativ sehr grobe Tropfen und das hat man dann relativ schnell auch aus der Praxis erfahren, dass das gerade im Herbizidbereich ein Riesenkompromiss ist. Da kam es dann ja auch schon das Thema in Lotte schon da oben. Aber wenn man dann Richtung feiner Mitteltropfen bis Feintropfen geht, dann spielt es irgendwann keine ganz große Rolle mehr. Das kann dann raus. Was aber eine Riesenrolle spielt, das ist der Abstand, also der Zielflächenabstand. Wir haben untersucht 50 cm mit einer 50er Düsenteilung und 30 cm mit einer 25er Düsenteilung. Und eben die 25er Düsenteilung bei 30 cm Gestängehöhe hat immer im Schnitt so 20 bis 25% mehr Mittel angelagert als die 50er-Variante. Und das war schon so ein Aufwachmoment,
Das
wo ich gesagt,
schon,
wow, wir reden von 5%, wir reden von 25%. Das war ein Viertel.
leicht signifikant, ja.
Ja, und das war so, wie gesagt, aus meiner Sicht damals für mich eine Revolution, weil zu der Zeit ging der Trend ganz klar zu den langen, grobtropfigen Düsen hin. Und wir haben dann gesagt, naja, eigentlich müssen wir jetzt an dem Grundproblem arbeiten, dass wir eine Gestängesteuerung brauchen, mit der es möglich wird, eben tiefer zu fahren. Wobei tiefer immer relativ ist, weil ich dann gesagt habe, ja, was ist denn der Standard draußen? Und der Standard ist eben damals nicht 50 cm gewesen, sondern der war eher 75, wenn nicht sogar höher. Und dann, das war dann 2009 rum, haben wir dann eben gesagt, wir lassen uns ein eigenes Gestänge entwickeln. Also die UMA-Thematik war damals auch schon ein bisschen in der Krise, aber ein eigenes Gestänge mit einer eigenen Gestängesteuerung, die wir selber entwickeln und nicht irgendwo zukaufen. Wir haben dann auch verschiedene, ja, wie gesagt, so Lernzyklen durchgemacht, was funktioniert, was nicht funktioniert. Der eigentliche Durchbruch kam dann 2011, 2012 rum. Da gab es ein Erlebnis, sind immer die DLG-Feldtage. Alle 2 Jahre zu den geraden Jahreszahlen, also zwischen Agritechnikas
Und der Parcours.
und der Parcours. Und 2010 haben wir das erste Mal an den DLG-Feldtagen teilgenommen mit unserem Selbstfahrer und einer gezogenen Spritze. Und ich muss sagen, ich war vorher sehr überzeugt von dem, was wir da haben. Nehmen wir es einmal so vorsichtig ausgedrückt, und probieren brauchen wir das nicht. Wir fahren da hin und es funktioniert. Und an dem Vorabend dieser Feldtage ist ja immer freies Training für alle Spritzenhersteller, dürfen dann den Parcours benutzen und noch Feineinstellungen durchführen. Und wir sind da hingekommen und fahren dann drüber und merken, es geht nicht. Also es sieht schlecht aus, es gab auch noch schlechte, aber wir waren bei den schlechten dabei. Und haben dann versucht, mit Einstellungen, Stoßdämpfer raus, Federn rein, wie auch immer, noch eine optimale Einstellung zu finden. Das ist ein bisschen ähnlich wie Formel 1 freies Training. Aber der Effekt war überschaubar gut, also das hat eigentlich nicht funktioniert. Und man muss ja jeden Tag zweimal drüber, also man muss da drüber. Wenn man nicht drüber fährt, muss man eigentlich den Feldtag verlassen als Hersteller. Also
Okay.
man darf nicht einfach nur ausstellen, man muss da drüber. Und das waren wirklich 3 sehr, nennen wir es mal, nervenaufreibende Tage für mich, wenn man weiß, jetzt um 9 ist die nächste Vorführung und es geht nicht. Und wir müssen drüber fahren, weil sonst müssen wir die Ausstellung verlassen. Und dann, als die Feldtage rum waren, habe ich gesagt, na, das darf nicht mehr passieren. Wir müssen herausfinden, wo jetzt da der Hasenfuß ist. Man kann natürlich den Parcours diskutieren, ob der praxisrelevant ist oder nicht. Aber sei es drum, das muss auch dort funktionieren. Und dann haben wir den Parcours in Lana nachgearbeitet oder nachgebaut, mehr oder weniger 1:1. Und sind da, ich weiß nicht wie oft, aber sehr, sehr häufig da drüber gefahren und haben dann eben immer festgestellt, dass das Gestänge nicht das Problem ist. Also das Gestänge selber von sich aus wird keine Bewegung machen, wenn dann kommt ja immer die Bewegung von irgendwo anders her, und das ist nur Chassis. Also das heißt, wenn sich das Chassis bewegt, bewegt sich das Gestänge immer zum Teil mit. Und das war so die Grunderkenntnis, dass wir das Chassis oder das Gestänge vom Chassis mechanisch isolieren müssen. Das war so die Grundgedanke. Und da waren wir eben dann 2012 soweit. Das war dann der erweiterte Ansatz Punktkontrolle.
War das der Wendepunkt zwischen Schlitten und
Nee, das hat mit dem
Parallelogramm?
nichts zu tun.
Hat damit
Das
nichts zu
hat gar
tun.
nichts zu tun. Das ist eher eine Frage der Aktorik, also welche Verbindung habe ich zwischen Chassis und Gestänge und wie schnell schaffe ich diesen Aktor anzusteuern. Also muss es auch so sein, wenn das Chassis sich bewegt, dann darf erst einmal das Gestänge sich nicht bewegen. Das heißt, der Aktuator muss die Chassisbewegung kompensieren. Und dieser Gedanke war ihm dann eigentlich neu in der Branche. Vorher hat man immer versucht, ja, man muss das Gestänge irgendwie dämpfen mit Feder und Stoßdämpfer und man muss es auch manuell verstellen können. Ich habe dann immer gesagt, das manuelle Verstellen, das interessiert mich nicht. Das muss automatisch funktionieren. Und manuell mache ich ja wirklich nur noch im absoluten Notfall, ansonsten muss das gehen, ja. Und wie gesagt, 2012 haben wir dann auf den Feldtagen und haben dann auch das erste Mal bewiesen, dass wir da sehr genau und exakt rüberfahren kann. Und das war dann schon ein Wendepunkt, das kann man so sagen, ja, im Geschäft. Ja.
Und das kam dann draußen im Markt an und
Genau,
dann war
das
es
war dann
auch.
so ein ja, weil so ein, es gibt immer so manchmal so, ja, so Wendepunkte, wo die Landwirte dann merkt haben, das funktioniert ja wirklich. Und das hat sich dann rumgesprochen und gerade so das Thema weniger Abdrift, mehr Produkt an der Zielfläche hat dann auch dazu geführt, dass die Landwirte angefangen haben, sich über Aufwandmengen Gedanken zu machen, reduziert haben oder eben den Mehreffekt im Bereich Herbizidform gegen Resistenzen genutzt haben. Und das war dann ja so ein, möchte ich fast sagen, wie ein Durchbruch, ja, für uns. Und dieses Thema 25 cm Düsenteilung wurde am Anfang belächelt, braucht man das wirklich? Und mittlerweile ist es mehr oder weniger der Standard geworden, fast, ja. Also zumindest bei unseren Spritzen, wir bauen, möchte fast sagen, 98% mit 25 cm.
Ist die AX auch mit
Nee, das
25 cm
ist eben, das sind
Teilung?
die 2%.
Ah, okay, alles klar. Ja, ich meine.
Wobei man mal dazu sagen muss, es geht auch mit 50 cm, kann ich ja auch im Bereich 45 cm Abstand fahren. Also für die Bereiche der Welt, die jetzt eher mit 1 Meter Gestängehöhe oder 75 cm unterwegs sind, ist der Schritt von 1 Meter auf 50 sicher runter auch schon ein Riesenvorteil. Ja.
Ich meine, man kennt vielleicht ein paar Videos aus den USA oder vielleicht aus Südamerika, wenn mit ja, 20 km/h gespritzt wird und sehr hohen Gestängehöhen und dann eigentlich nur noch so ein
So
Dunst
ein Schleier hinten
hinter der
raus ist, ja.
Spritze rauskommt und dann man sich fragt, wie ich frage, wie viel da jetzt auch gleichmäßig an der Zielfläche ankommt.
Ja, das waren dann die zweite Aufgabenstellung, das herauszufinden, was passiert mit dem. Und die Untersuchungen haben nicht wir gemacht, sondern das ist eigentlich in der Literatur publiziert. Da gibt es halt Messungen, wie lange dauert es, bis der Tropfen runterfällt, abhängig von der Größe. Und wie lange dauert es, bis der komplett verdunstet ist. Wir sind ja draußen im Freien. Das heißt, wir kämpfen immer gegen die Luftfeuchtigkeit oder gegen Verdunstung an. Und da ist Luftfeuchtigkeit mit den Schlüssel und Temperatur. Und bloß mal als Beispiel, bei 40 Grad, 40% Luftfeuchtigkeit und 20 Grad Außentemperatur existiert so ein Tropfen in dieser Driftwolke mit 2 Sekunden. Er braucht aber theoretisch 5 Sekunden, um 50 cm Distanz zu überwinden. Das heißt, da kommt nichts an. Oder sehr, sehr weniger. Und das ist das, was zum Schluss halt auch irgendwo ihn dann verfrachtet wird. Ich meine, das Produkt ist ja noch in der Luft, ja. Bloß nicht mehr flüssig, sondern in Feststoff dann. Und das wird irgendwohin verfrachtet.
Und die Entfernung dann, die ist dann eben nicht mehr messbar mit
Nee,
einer
nö,
Kurve,
das
sondern die geht dann gegen
ist,
unendlich.
genau.
Ja, und das gilt natürlich zu vermeiden, gar keine
Genau,
Frage.
genau.
Ja, und vielleicht sogar mit solchen Innovationen, wie wir es jetzt heute im Vortrag gesehen haben, diese, ich sag mal, diese Bodenbandspritze mit diesen Rädern. Auf welchem Abstand sind wir da zum Boden? Auf
30 Zentimeter.
auch 30 Zentimeter.
Wobei, das ist einstellbar. Das kommt eher darauf an, wie breit ich mein Band haben will. So bei 30 Zentimeter haben wir ungefähr eine Bandbreite von knapp 20 Zentimeter. Man könnte noch näher ran und dann ist halt das Band schmäler. Das ist dann eher Frage, wie präzise man das Gerät führen kann.
Mit was für den Geschwindigkeiten wird dann da gearbeitet?
15 km/h.
Geht.
Ja, das
Ich
geht.
meine, kommt natürlich auf die Bodenbeschaffenheit
Ja,
an,
ich meine,
sollte
wenn
eben
es natürlich
sein.
einigermaßen gut bearbeitetes Feld haben, ja.
Staubentwicklung, ist das ein Problem dann mit dem Fahrwerk?
Ja, wenn es jetzt extrem trocken, aber wir haben das, nee, weil das Radl läuft ja nur, oder die Stützrad läuft nur auf einem Ding, das ist kein Problem, auf einer Spur.
Okay. Aber ja, ein interessantes Bild, vor allem mit den Verschieberahmen so dazwischen, dass man auch wirklich dieses ja von Hand gelegte, sage ich jetzt mal, ob es jetzt hier Rüben oder Mais
Also
sind.
die Erkenntnis, die wir jetzt haben draußen mit diesen, ich habe heute gezeigt, die zwei Verfahren, einer mit der normalen Flächenspritze, also 36 Meter Bahn zu spritzen. Und da ist das Feedback jetzt aus dem Kunden, also je größer die Maschinen werden, umso unhandlicher werden sie logischerweise. Jetzt mit einer 4LT und 36 Meter, das ist ein relativ kompaktes Gerät, da funktioniert es auch gut. Aber wir haben einen Kunden, der hat es mit einer 12TT probiert, und da wird es dann schon herausfordernd, weil natürlich das Gespann lang ist und jede Lenkbewegung vom Schlepper Auswirkungen auf das Gestänge hat. Und wenn dann auch nicht 100% sauber beim Säen gearbeitet wird, dann ist das wirklich eine große Herausforderung. Und wir merken alles, diese 18-Meter-Einheit oder 24-Meter-Einheit, die wir jetzt gerade bauen, mit 18 Meter haben wir ja schon Erfahrung, das ist halt unheimlich handlich. Das ist eine kleine, schnuckelige Einheit, Fronttank, leicht.
So sieht es auch aus. Also
Ja,
das sah sehr kompakt
genau,
aus an einem kleinen
da ist auch nicht
Schlepper.
viel dran. Genau. Man hat auch Flächenleistung, weil ich dann zügig fahren kann, schnell wenden kann.
Gibt es sowas auf dem Markt schon von anderen Herstellern?
Ich habe es noch nicht gesehen. Ne?
Ja, interessant.
Eigentlich ist technologisch ist das kein großer...
Eigentlich nicht, aber ich meine, das denkt man sich ja oft bei solchen Entwicklungen eigentlich, ja, liegt eigentlich auf der Hand, aber hat irgendwie anscheinend noch keiner so vorher gemacht.
Schon interessant. Ja, wir werden sehen. Also wie gesagt, im Raps, was ich so mitbekomme draußen, das scheint ganz, ganz interessant zu sein, weil die jetzt noch zugelassenen systemischen Insektizide extrem teuer sind und das macht der Zwischenerei überhaupt keinen Sinn. Also das macht ja nur über die Pflanze Sinn.
Da haben wir auch drüber, über die Brandspritzungen in Verbindung mit dem Hacken gesprochen. Mhm. Was mich da mal interessieren würde, ist, wenn wir jetzt diesen Streifen haben, wo das Herbizid, die Spritzung und das Hacken ja nebeneinander laufen. Gibt es da eigentlich Interferenzen? Gibt es da Probleme?
Ist nicht bekannt, ne?
Oder hat man dann einfach ein bisschen Überlappung, dass man ein bisschen mit spritzt und das dann auch mit hackt und so eigentlich die...
Ja, die Kunst ist eher, es gibt die Düse richtig zu wählen. Also mit einer Standard-Spritzdüse funktioniert das super optimal, weil die ja keine, also man nennt das so eine Glockenverteilung hat über die Verteilbreite der Düse. Beim Bandspritzen brauchen wir eigentlich eine rechteckige Verteilung. Wir wollen ja über die Bandbreite, sagen wir mal 20 cm, immer die gleiche Mittelmenge haben. Und das ist mit einer normalen Standarddüse nicht möglich, weil die da davon leben, dass die eine dreifache Überlappung haben. Da bekommen die auch ein homogenes Spritzbild hin in der Breite. Beim Bandspritzen brauchen wir eine rechteckige Verteilung. Und da wäre eine Überlappung fatal, weil dann hätte ich da beim Überlappungsvergleich die doppelte Menge. Und beim Bandspritzen versuchen wir ja letztendlich wirklich ein randscharfes, einen randscharfen Übergang zu haben vom Spritzband zum Hackband. Aber im Zwischenbereich, wenn ich da hacke, macht es ja nichts aus. Also es spielt keine Rolle. Vielleicht sogar positiv, weil dann, wenn es ein Boden hebt, das arbeitet ich noch mit ein.
Wird so eingemischt, ja. Interessant. Ja, jetzt machen wir vielleicht mal einen kleinen Themensprung. Ich sag mal, ich habe einen Kumpel, der aktuell in den USA ist, Jasper Oladiji. Grüße gehen raus. Marketing in den USA, auch mit der VL, soweit ich weiß, auf Messen unterwegs gerade.
In den USA?
Ja.
Interessant.
Wie sieht das aus, die Anforderungen in den globalen Märkten, also in den anderen Märkten, wie stark unterscheiden die sich bei den Kunden zu unserem deutschen Markt? Und wie ist es vielleicht auch mit den Anbauspritzen, also oder angehängten Spritzen?
Also grundsätzlich ist es so, und das ist auch mit unserer Herausforderung, dass der Anspruch an das, was die Maschine draußen tut, eigentlich unabhängig der Region ist und unabhängig der Betriebsgröße. Also alle wollen Flüssigkeiten flächig verteilen und das mit einer extrem hohen Genauigkeit. Das ist in Niederbayern das gleiche wie in Norddeutschland und in Norddeutschland das gleiche wie in Australien und in Brasilien und in den USA. Das ist mal vorausgesetzt oder vorausgeschickt. Was extrem unterschiedlich ist, sind zum Teil die Flächenleistungen, die gefahren werden von Region zu Region pro Jahr. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Freund von mir, der bewirtschaftet 1000 Hektar in Südbayern, das ist da einer der größten Betriebe, auf über 300 Schlägen. Also für den ist Klappen eine große Herausforderung. Er braucht aber Arbeitsbreite, um die Fläche zu leisten und Transport. Der macht im Jahr, ich sage jetzt im Schnitt, 5 Überfahrten, da macht er 5000 Hektar pro Jahr. Das heißt in 10 Jahren 50.000 Hektar. Wir haben einen Kunden in Kasachstan, der macht in einem Jahr mit einer Spritze 100.000 Hektar.
Krass.
So, und jetzt ist die Frage, wenn man jetzt das versuchen würde, mit einem Modell alles zu erschlagen, dann wird das entweder für den 1.000 Hektar Betrieb unbezahlbar oder die Maschine fällt nach einem Jahr bei dem Kasachen auseinander. Deswegen haben wir gesagt, deswegen haben wir auch so ein großes Programm. Wir gehen bewusst her und sagen, für verschiedene Regionen gibt es verschiedene Modelle, um dann optimales Verhältnis zwischen Anschaffungskosten und Lebensdauer zu erzielen. Wobei es nicht heißen soll, dass eine LT nach 100.000 Hektar auseinanderfällt. Also wir haben auch Kunden, die da wild drauf fahren. Aber vom Ansatz her ist schon so, gerade im Selbstfahrerbereich, da gibt es einfach Unterschiede. Das ist das eine. Das zweite ist, was uns in Europa, speziell in Deutschland, halt schon sehr herausfordert, sind die Zulassungsbedingungen, um legal auf der Straße zu fahren. Das heißt, unter 3 Meter Transportbreite, in manchen Ländern sogar unter 2,55, unter 4 Meter Achslasten, Geschwindigkeiten, das ist ja alles limitiert. Jetzt fangen wir aber gerade hier auch noch größeren Arbeitsbreiten an. Und da muss ich halt eine 48 Meter Maschine auf 2,55 klappen können. Das ist eine maschinenbauliche Herausforderung, soll ja noch stabil sein. Jetzt nehmen wir wieder Australien. Da spielt es keine Rolle, ob die Maschine 3 Meter, 4 Meter breit ist. Der muss wahrscheinlich nie auf eine öffentliche Straße fahren, weil er seine 20.000 Hektar im Hof rum hat. Da kann ich das Ding ganz anders konstruieren. Also viel den Platz auch ausnutzen, um mehr Stabilität zum Beispiel reinzubekommen. Oder die Kosten zu senken, weil ich jetzt nicht so kompliziert bauen muss. Ja. Das ist ein Punkt, und den haben wir auch eben versucht, mit verschiedenen Modellen oder den Anspruch gerecht zu werden. Das heißt, es gibt jetzt zum Beispiel einen PT für die europäischen Märkte und es gibt den VL jetzt für die Überseemärkte wie Nordamerika, Südamerika, Australien. Und dann das Dritte ist, aber das hängt ein bisschen mit der Flächenleistung zusammen, ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Wenn wir hier diskutieren, ob 15 km/h okay ist, wobei jetzt viele schon 15 fahren, sagen wir mal 20 in Deutschland, ob das noch okay ist, gute Frage, die Praxis kann man dann diskutieren. Diskutieren wir jetzt in Australien, ob wir nicht statt 30 auf 40 km/h im Feld spritzen können mit dem Gestängesteuerung.
Es sind schon, also auch wenn man sie sieht, man sieht in meinem Fall auch nur die Videos von da, aber auch, ich meine, es müssen Riesenflächen, die auch sehr extensiv bewirtschaftet werden, auch oft ja auch gespottet werden teilweise, auch bei solchen Geschwindigkeiten. Das birgt schon Herausforderungen. Das ist Herausforderung.
Ja, kann ich mir also gut vorstellen. Gerade wenn man, ist jetzt Kasachstan und Australien ist sehr vergleichbar, weil die ähnliche Verfahren haben. Wenn ich jetzt mit 3 Tonnen Getreide Ertrag noch Geld verdienen muss, dann kann ich nicht 5-mal drüber fahren mit 15 km/h, da muss wirklich von der mechanischen Seite extrem auf die Kosten geachtet werden.
Ich habe es eben einmal kurz angesprochen, Spot Spraying. Wir haben selber bei uns tatsächlich Green on Green dieses Jahr versucht, Disteln aus dem Weizen zu spritzen, im Offline-Verfahren, einmal mit der Drohne abgeflogen und dann gespritzt. Ergebnis war, die Distelnester unterm Weizen, die nicht durchgekommen sind, die waren natürlich viel größer als das, was die Drohne erkannt hat. Das Typische und an sich das meiste getroffen hat die Spritze dann 3 Tage später, nachdem es gerechnet war. Aber eben das Problem war einfach die Erkennung von den unterständigen Disteln und teilweise auch dieses Handling von den Patchgrößen, dass man die eigentlich pauschal vergrößern müsste oder kleinere nicht drin sind. Generell Offline-, Online-Verfahren, einfach eine kurze Einschätzung von Ihnen, was Sie da zukünftig sehen, was vielleicht mehr Erfolg bringt und in welchen Märkten.
Schwierige Frage. Also ich denke, das Offline-Verfahren, also das heißt, wenn man mit der Drohne im Vorfeld drüber fliegt, ich könnte mir vorstellen, dass die Technologie irgendwann einmal so günstig wird, dass sich der Landwirt selber eine Drohne leisten kann oder kaufen kann und die Software dahinter letztendlich dann das Geschäftsmodell ist dessen, der das entwickelt hat.
Was ich da sehen würde, wäre auch eine Automatisierung der Drohnenflüge. Das ist natürlich rechtlich
noch ein Thema. Das ist rechtlich wieder ein Thema.
Ein
Thema. Das Offline hat einen oder zwei Vorteile, dass zum einen ich noch einen Zwischenschritt machen kann. Also wie Sie richtig erkannt haben, da wird jetzt eine Distelplatte erkannt von der Drohne her. Ich kann ja diese Information auch für die nächsten Applikationen nutzen. Die Distel haben ja in der Regel wandern die ja nicht, die haben ja immer gleich an der gleichen Stelle. Das heißt, ich kann dann auch im Nachgang bearbeiten, sagen, jetzt machen wir heute den Patch ein bisschen größer, damit wir sicher sind, dass wir alles erwischen. Und ich weiß auch, wie viel Mittel ich brauche, weil ja die Spritzfläche vorher bekannt ist. Beim Online-Verfahren weiß ich ja nicht, was auf mich zukommt. Also da spritzen wir mal ein bisschen ins gerade Wohl hinein. Wobei beim Online-Verfahren, ich sage immer, bei den größeren Betrieben, der jetzt halt am Tag, was ich, 5, 6, 7 Tankmischungen rausfährt, weil er seine Fungizidbehandlung, seine Herbizidbehandlung macht, wenn der von den 5 Tankmischungen 4 mit Spotten machen kann und die letzte den halben Tank wieder flächig ausspritzen muss, nur damit er seinen Tank leer bekommt, dann hat er auch schon viel gewonnen.
Das ist definitiv.
Das ist, glaube ich, nicht das ganz große Argument. Das ist eher dann, höre ich mir draußen in Diskussionen, aber das sehe ich für mich nicht ganz so entscheidend. Wie gesagt, beim Offline-Verfahren ist halt die Frage, wie viele Dienstleister wird es da in Zukunft geben? Wie schnell sind die? Weil oft ist Spritzen ja auch wetterabhängig. Jetzt kommt es ja, morgen ging's hoffentlich noch, ja. Also, aber ich habe keine Karte. Jetzt muss ja ad hoc kommen und mir eine Karte erstellen. Und wenn sich das in der Breite durchsetzt, wird das irgendwann nicht mehr darstellbar sein. Und da denke ich aber, wird die Entwicklung so weitergehen, dass das die Hardware, die ich dazu brauche, so günstig wird, dass sich auch ein Landwirt das leisten kann. Und dann ist halt die Software dann das Geschäftsmodell dahinter.
Was ich mir eben vorstellen könnte, ist, dass jetzt, wenn es jetzt so Großbetriebe sind, auch vielleicht außerhalb von Europa, dass die dann eher bei sehr, sehr viel Flächenleistung und so, da rechnet sich ja auch ein teures System online auf der Spritze dann schon eher.
Genau.
Auch
genau.
mit den Tankfüllungen, was wir gesagt haben. Und auch, weil es remote ist, weil die Leute das einsetzen müssen einfach. Und in Deutschland oder Europa, wo man dann auch viele Leute mit Know-how dabei hat und viel Lohnunternehmer, dass man dann dieses Offline-Verfahren vielleicht hier im Kleinstrukturierten mehr einsetzt.
Ja. Es ist so beim Offline, was wir festgestellt haben, ist, zum Teil scheitert schon an der Isobus-Ausstattung der Schlepper-Gerät-Kombination. Die Datenmengen, die wir da bekommen, je nachdem wie viel Spots da pro Hektar drauf sind, die explodiert. Also die Applikationskarten werden sehr, sehr groß von der Datenmenge her. Und das war bisher immer auch irgendwann das Limitierende, dass viele Isobus-Terminals, ich möchte jetzt da keine Schleppermarken nennen, nicht imstande waren, größere Hektar Applikationskarten zu verarbeiten.
Ich kann da auch was zu sagen, der Fan aus Erfahrung, der hat auch eine Begrenzung, wie viele Polygone der in einer Applikationskarte fahren kann. Und dann müsste man mehrere fahren. Genau. Aber ich denke, da geht die Entwicklung
hoffentlich... Aber das ist nur eine Frage der Zeit.
Ich denke auch, das da geht es weiter.
Wenn jetzt mit unserem neuen EOS 10 heißt das Terminal, das wir jetzt von Horschseite anbieten, da gibt es, ich möchte nicht sagen, nahezu keine Limitierung mehr, was die Flächengrößen anbelangt. Das ist nur eine Frage der Speichergrößen und Prozessleistungen.
Also auch interessant, dass ihr euer eigenes Terminal mittlerweile rausgebracht habt, weil ihr wahrscheinlich auch dann Anwendungen habt oder vielleicht auch nicht auf andere warten wollt und dann.
Es gibt immer noch Kunden, die sagen, wir wollen Spritze und Isobus in einer Einheit haben, also weg vom Schlepperterminal. Genauso wie die anderen, die sagen, ich möchte Schlepperterminal nutzen, da gibt es jetzt kein Patentrezept, aber wir brauchen ein eigenes Terminal, weil in vielen Märkten der Welt die Schlepper zum Teil noch nicht mit der letzten Isobus-Technologie ausgestattet sind.
Interessant. Eine letzte Frage noch. Wir haben heute auch über ein paar politische Sachen gesprochen. Pflanzenschutzmittel, auch die wissenschaftliche Ansicht. Letztendlich, wenn wir jetzt Social Media machen, ist oder sehe ich mich dann ein bisschen auch in der Pflicht, ein bisschen zu kommunizieren, oder vielleicht ein bisschen aufzuklären, warum Pflanzenschutz wichtig ist, so wie er jetzt ist. Haben Sie eine Idee oder vielleicht einen Tipp für uns oder einen Ratschlag, wie wir sowas zukünftig kommunizieren sollten, auf welchem Wege oder was möchten Sie uns da vielleicht mitgeben?
Also wenn ich in der Öffentlichkeit, also nicht vor Landwirten spreche, dann bringe ich immer zwei, drei Beispiele und sage, okay, wer hat ein Haustier zu Hause? Ein Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, was weiß ich. Dann melden sich fast 100%, weil irgendwas hat fast jeder zu Hause. Dann sage ich, was macht ihr denn, wenn das Haustier krank ist? Lasst es sterben? Schaut zu, wie das leidet? Oder geht ihr zum Tierarzt? Alle gehen zum Tierarzt, ist ja klar. Dann sage ich, was macht der Tierarzt? Da kommt drauf an, was das Tier hat. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, gibt es Antibiotika, gibt Medikament, wie auch immer, oder wird operiert. Also da wird was Medizinisches gemacht. Dann sage ich, okay. Dann das zweite Beispiel ist, was macht ihr als Menschen, wenn ihr krank seid?
Auf jeden Fall nicht warten.
Wartet ihr bis Exodus oder was macht ihr dann? Ja, wir gehen zum Arzt und dann gibt es ein Medikament und hoffen, dass wir gesund werden. Okay, gut. Und dann mache ich einen Schwenk in die Landwirtschaft und sage, der Landwirt, der hat entweder Tiere oder er hat Pflanzen. Die Pflanzen sind in gewisser Weise auch ein Lebewesen. Und die haben das Dilemma draußen, dass die der Umwelteinflüssen ausgesetzt sind und zum Teil Schädlinge gibt. Die wollen nicht, dass da Pflanzen sind. Also Unkraut, Insekten oder eben irgendwelche Pilzkrankheiten. Dann sage ich, soll jetzt der Landwirt zuschauen, wie die Pflanzen sterben. Ich mache das eher plakativ. Oder darf er Gegenmaßnahmen einleiten? Und dann fange ich an zu denken. Dann sage ich, okay, wenn jetzt der zuschaut, wie das dann stirbt, da die Pflanzen, dann ist wohl erst einmal monetär für den ein Riesenproblem, weil dann hat er nichts mehr. Und zum Schluss ist ja das, was der Landwirt draußen produziert, die Grundlage für das, was wir essen. Und auch für die Haustiere, sage ich immer so im Nebensatz, dass die was zum Fressen haben. Und wenn das nicht abgesichert ist, dann hätten wir ein Riesenproblem. Und dann kommt natürlich immer die Diskussion, ja, aber es gibt eine Biolandwirtschaft und bla bla bla. Und dann sage ich, ja, ist euch klar, dass der Biolandwirt ungefähr über einen 5-Jahres-Schnitt nur 50% des Ertragsniveaus erzielen kann wie der konventionelle. Das wissen viele nicht. Ich sage, das ist Wissenschaft, da brauchen wir jetzt auch nicht diskutieren. Ja, okay, dann sage ich, wir wissen ja alle, dass die, oder das wissen viele nicht, versuche ich dann zu erklären, dass die Fläche, auf der Landwirtschaft möglich ist, überhaupt weltweit begrenzt ist, die ist gegeben. Und dann kann man auch immer plakativ dazu sagen, außer wir holzen noch mehr brasilianischen Regenwald ab. Wollt ihr das? Ne, wollen wir natürlich nicht. Dann sage ich, okay, dann ist die Fläche gegeben. Wir können ihn vermehren. Und es ist schon alles in Produktion. Und wir wissen auch, dass die Menschheit steigt. Und aktuell ist es so, dass das, was erzeugt wird und was verbraucht wird, sich gerade so in der Waage hält. Also da ist jetzt nicht ein großer Überhang da. Und wenn wir jetzt 50%, wenn wir jetzt alles in Biolandbau geben würden, dann hätten wir noch die Hälfte. Was passiert denn dann? Dann kann vielleicht der reiche Deutsche noch sagen, mir ist das egal, kostet als doppeltes Brot oder das Dreifache, das kann man leisten, ja. Aber
Der Rest der Welt,
andere
der
Regionen der Welt haben dann
fällt
ein
im
Riesendilemma,
Boden.
die keine Weizenproduktion haben. Dann wird es Völkerwanderungen geben. Haben wir alles schon gehabt in der Menschheitsgeschichte, das ist nichts Neues. Ja. Und die Menschen ziehen immer dorthin, wo es besser ist. Und was dann die ganzen politischen Folgen sind, ist klar, nicht? Und anhand dieser Beispiele versuche ich immer die Notwendigkeit klarzumachen, dass wir ja, Kompromisse eingehen müssen hinsichtlich Pflanzenschutz und zum Schluss des Medikamentes. Ich benutze immer den Begriff Phytomedizin. So heißt es ja eigentlich offiziell, also Phytopflanze und Medizin ist klar. Dann verstehen die Menschen das vielleicht ein bisschen besser. Ja.
Ja, ist eigentlich so die große Challenge, das auch ein bisschen mit der wissenschaftlichen Basis, die manchmal ein bisschen verloren geht, an die Menschen zu bringen. Was für mich auch ein großes Thema ist, mit unserem Prof. Peter Bräunig aus Triesdorf, war es auch oft ein Thema, diese Carbon Opportunity Costs. Wenn wir jetzt Produktion herunterfahren oder die Dichte woanders hin verlagern, die wird ja woanders wieder
Genau,
aufgebaut,
genau.
ist da aber deutlich ineffizienter. Wir
Ja,
sind einfach Weltmeister in Effizienz
genau.
und ist auch gesamtbilanziell nicht sinnvoll, das auszulagern.
Ja. Wenn man mal ehrlich ist und mit sich ein bisschen auch in die Vergangenheit schaut, also wenn man überlegt, wie vor 30 Jahren Pflanzenschutz betrieben worden ist, mit was, wie und mit was, dann sind wir ja, was die Umweltverträglichkeit belangt, was wir heute machen, Lichtjahre besser, Lichtjahre besser. Und wir haben ja, man kann das diskutieren, aber wenn ich in die Natur rausschaue, ich weiß nicht, ob die Landwirtschaft da das wirklich das ganz, ganz große Problem ist. Es ist eigentlich der Mensch an sich ist das Problem, ja. Was ich sehe, was in der Region hier zugebaut worden ist, bei uns unten die letzten Jahre, weil jeder will ein Haus haben, jeder will irgendwo eine Arbeitsstelle haben. Das ist aus meiner Sicht das ganz große Verändernde. Die Flächen, zumindest in Südlöschen, haben sich nicht verändert die letzten 30 Jahre.
Das ist ja die Entwicklung, die da noch auf uns zukommt mit dem Flächenzubau. Hier in Deutschland natürlich jetzt extrem,
Extrem,
aber ja, global gesehen, wenn wir Richtung 10 Milliarden Menschen gehen, dann muss sich die Denkweise auf jeden Fall
Muss
noch
sich ändern,
ändern.
ja.
Das ist so. Ja, ich sage auf jeden Fall danke. Tolles
Gerne, sehr gerne.
Gespräch. Und dann gehen wir ja jetzt mal wieder zurück in den Tagungsraum. Es
Genau.
geht gerade um Proteine im Getreide. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns da wieder.
Genau. Vielen Dank und auf Wiedersehen.